Was auf jeden Fall dazu beigetragen hat, ist, dass ich sehr, sehr früh einfach mit meiner eigenen Vergänglichkeit irgendwie konfrontiert worden bin. Mit 17 einen Unfall hatte, wo ich fast gestorben wäre und eigentlich hätte Querschnitt gelähmt sein müssen. Das hat natürlich diese Frage ausgelöst, wozu möchte ich meine Zeit nutzen? So, insofern, Geld ist für mich da einfach kein Motivator. Ist es viel, viel zu leicht aufzugeben, meiner Meinung nach, wenn es nicht irgendwas Tieferes ist, was einen treibt.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu Morgenmacher, dem Podcast für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Alltag. Die Klimakrise stellt uns alle vor völlig neue Herausforderungen. Unsere Welt verändert sich gerade und das kann einen manchmal ganz schön überfordern. Wie ging es so? Denn das Wort Nachhaltigkeit, das ist zwar in aller Munde, aber was heißt denn das überhaupt? Und was kann ich ganz persönlich in meinem Alltag tun, damit wir auch morgen noch gut und glücklich in unserer Welt leben können? Das habe ich mich gefragt und mich auf die Suche begeben. Ich bin Linda Mürz, 32 Jahre alt und eigentlich TV-Redakteurin und Moderatorin. Und in diesem Podcast, da treffe ich Menschen, die mit verschiedensten Ideen, Projekten und Unternehmen Lösungen finden für die drängendsten Probleme unserer Zeit. Sie zeigen, mit welchen manchmal ganz simplen Veränderungen wir Großes bewirken können, was nötig und möglich ist und wie wir alle gemeinsam unsere Zukunft gestalten können. Heute treffe ich Felix Leonhardt und wie ihr eben schon kurz im Intro gehört habt, gab es da einen Moment in Felix' Leben, der alles verändert hat. Mit 17 hat er einen Unfall, bei dem er fast ums Leben kommt. Nur mit ganz viel Glück überlebt er und wirft danach alle seine bisherigen Pläne über den Haufen. Er beschließt, sein Leben so sinnvoll wie möglich zu führen. Deshalb gründet er auch Jahre später ein Unternehmen, mit dem er hilft, etwas gegen den Hunger in Afrika zu unternehmen. Lücker heißt die Marke, unter der verschiedenste Produkte verkauft, von Eis über Müsli bis hin zu Kaffee. Das ist alles vegan, ohne Zusatzstoffe, unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt. Und von jedem verkauften Produkt fließt ein Betrag direkt an die Welthungerhilfe, die damit dann Schulkindern eine Mahlzeit ermöglicht. Felix war auch schon selbst in Burundi in Afrika vor Ort und schildert im Gespräch seine Eindrücke, die er fast gar nicht in Worte fassen kann. Außerdem sprechen wir darüber, warum er so gar keine Angst vorm Scheitern hat und Geld ihm fast nichts bedeutet. Und zum Schluss, da hat er auch noch einen super Tipp für einen entschleunigten Alltag, den ich direkt danach umgesetzt habe. Also, viel Spaß mit dem Gespräch. Wie kommt man denn auf die Idee, ein Eis zu verkaufen, mit dem man die Welt verändern will?
Unsere erste Gründung war vor mittlerweile 7 Jahren, 2012, ein Frozen-Yogurt-Shop-Konzept. Es war ein bisschen mehr als nur Frozen-Yogurt, aber im Kern war es das. Und wir haben damit Gastronomen quasi die Chance geboten, Frozen-Yogurt in ihren Laden als zusätzliches Produkt reinzuholen. Und es war gerade in dieser Trendwelle, als Frozen-Yogurt gerade irgendwie groß hochkam und hat nach außen ganz gut funktioniert, aber die Prozesse in der Gastronomie hatten wir nicht sauber verstanden und haben das parallel zum dualen Studium gemacht. Und das hat dann irgendwann so viel Kraft gekostet und war irgendwann so kräftezehrend, dass wir uns damals gefragt haben, okay, wozu tun wir das ja eigentlich? Und das Produkt an sich fanden wir total geil, aber der Vertriebsweg in Anführungszeichen und der Weg über die Gastronomie war dann einfach nicht, hat einfach nicht funktioniert. Und da war wirklich diese Frage im Sommer 2013, okay, wofür tun wir das und was, wenn wir, es war immer damals die Frage, wenn wir in 5 Jahren gegen eine Wand fahren, wenn wir in 5 Jahren die Firma, wenn wir es 5 Jahre lang unseres Lebens machen und dann scheitern, was ja immer passieren kann, war es das dann wert? Also nicht der Erfolgsfall, weil im Erfolgsfall ist es ja einfach zu sagen, ja, es war es wert, weil wir haben irgendwie Geld verdient. Aber quasi in dem Fall, wir setzen das Ding gegen die Wand, haben aber schon 5 Jahre rein investiert. Wann würden wir dann sagen, dass es das wert gewesen wäre? Und darüber sind wir auf die Idee gekommen, ein Eis zu verkaufen, was hoffentlich einen Beitrag dazu leistet, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und mittlerweile ja nicht nur Eis. Aber, ja.
Wie genau macht das Eis die Welt besser? Und die Energy Bites und der Kaffee und das Müsli?
Und alles andere.
Ich mache ein bisschen Produktwerbung nebenbei.
Was wir so tun. Indem wir, also ganz oberflächlich ist es, dass von jedem Produkt ein fester Betrag in Entwicklungsprojekte der Welthungerhilfe in Burundi fließt. Jetzt bald auch in ein zweites Projekt in Malawi. Das ist aber nur, ich sag mal, die Spitze des Eisbergs. Die Idee hinter unseren Produkten ist, wir leben in einer Konsumgesellschaft, in der wir alle sehr, sehr gerne zwischendurch nochmal ein Stück Schokolade essen oder irgendwie morgens unser Müsli wollen. Und alle Produkte, die wir sonst so konsumieren, haben entlang der gesamten Wertschöpfungskette eigentlich meistens nur einen rein finanziellen positiven Impact. Und alle sonstigen Impacte sind negativ. Und das fängt oft damit an, dass die Zutatenlisten so schlecht sind, dass es für den eigenen Körper ein negativer Impact ist. So, und die Idee hinter unseren Produkten ist wirklich von Anfang bis Ende diese Wertschöpfungskette uns zu hinterfragen und zu prüfen, wo können wir überall aus dem negativen Impact einen positiven Impact machen. Und das fängt damit an, dass wir sagen, erstmal grundsätzlich soll jedes Produkt schon mal einem Menschen helfen. Und das tun wir durch unser 1-zu-1-Prinzip und durch das Projekt der Welthungerhilfe, wo...
Das 1-zu-1-Prinzip, erklär das nochmal.
Das bedeutet einfach nur, dass wirklich von jedem Produkt von Lyca in Burundi eine Schulmahlzeit ermöglicht wird. Und diese eine Schulmahlzeit, und das ist das, was man in einem Podcast ganz gut erklären kann, was über Packaging im Supermarkt schlechter funktioniert, ist, dass dort eine gesamte Infrastruktur aufgebaut wird. Wir quasi gemeinsam mit der Welthungerhilfe dort das ist ein Kreislauf, der aus Eltern, Lehrern, den Bauern vor Ort und dem World Food Program in Summe besteht. Und es wirklich darum geht, dort eine Unabhängigkeit herzustellen, dass Kinder in die Schule gehen können und gleichzeitig nicht hungern müssen. Und im Schnitt ermöglicht alles, was wir an Geld dahin geben, dann pro Produkt, was wir hier verkaufen, eine Schulmahlzeit. Mhm. Und genau, das ist quasi die Basis und das Fundament. Und all die anderen Themen, wie behandeln wir unsere Lieferanten, wie arbeiten wir am Packaging, welche Zutaten sind in unseren Produkten, sind für uns genauso wichtig, sind aber noch lange nicht so, dass ich behaupten würde, dass da ein positiver Impact da ist, wo er hingehört. Bei den Zutaten ja, bei den anderen Themen ist es ein ständiger Work in Progress.
Mhm. Aber dann ist es quasi so für mich als Verbraucher, dass ich quasi gleichzeitig mitspende, wenn ich was kaufe von euch.
Ja, also faktisch geht es von unserer Marge ab.
Also ihr schlagt es nicht drauf, das, was ihr an die Welthungerhilfe
gibt. Nee, und der deutsche Handel ist jetzt nicht für sein Gutmenschentum bekannt. Und für den einen oder anderen Händler ist es ein Argument, unsere Produkte reinzunehmen. Für die meisten ist es eher nicht so relevant. Und ja, aber die Idee ist genau die, dass... Wir geben in Deutschland nur für Eis 2 Milliarden Euro jedes Jahr aus.
So. Ich glaube, 1 Milliarde davon bin ich.
Ja, ich auf jeden Fall die andere.
Ungefähr.
Nee, aber das ist eine absurde Summe an Geld, die in eine Produktkategorie geht.
Mhm. Und stimmt.
Was wäre, wenn wir von dieser Kategorie und vieler anderen möglichst einen Teil in eine konstruktive Richtung lenken können? Und das war vor 5 Jahren, als wir angefangen haben, die Idee dahinter. Und mittlerweile sind es über 2,5 Millionen Schulmahlzeiten, die dadurch entstanden sind. Und eine ganze Produktwelt und hoffentlich bald viel, viel mehr Schulmahlzeiten. Aber das ist die Idee dahinter und die Logik, die, wenn nicht nur wir, sondern immer mehr Firmen das machen, und zum Glück machen das immer mehr Firmen, unsere Konsumgesellschaft auf einmal nicht ein negatives Thema ist, sondern ein Thema, was tatsächlich dazu führt, dass wir in einer besseren Welt leben. Was irgendwie ein bisschen eine Utopie sein mag. Aber, ja.
Warst du selber schon mal da vor Ort?
Mhm. Ja, also wir haben... Burundi ist nicht das einfachste Reiseland. Des Öfteren mal versucht hinzureisen.
Wo genau liegt es so auf der Landkarte?
Es ist in Südostafrika. Mhm. Also wenn man sich eine Karte von Afrika vorstellt, ganz unten Südafrika, ein Stück nach rechts oben.
Rechts oben, was man im Erdkundeunterricht nie so formulieren durfte.
Ja, genau. Aber ganz, ganz banal mal gesagt. Vielleicht, was vielleicht ein bisschen bekannter ist, ist Ruanda, quasi also grenzt an Ruanda an. Ja, also die politischen Verhältnisse sind einfach nicht so, dass man jederzeit einfach hinreisen kann, sondern man braucht dafür eine Genehmigung. Wenn Wahlen sind, ist es nicht ganz so das sicherste Reiseland und deswegen wurde es ein paar Mal verschoben, bis wir endlich dieses Jahr im Frühjahr hinreisen konnten und uns das Projekt vor Ort angucken konnten, mit den Menschen vor Ort viel gesprochen haben, von Bauern zu Eltern zu Lehrern, einfach zu verstehen, was, ja, also wie geht es den Menschen, was brauchen die Menschen, was können, also was ist unser Beitrag, was können wir überhaupt tun?
Was war so dein Gefühl dabei?
Ah, das war diese Reise in Worte zu fassen, war, ist, bis heute fällt mir das extrem schwer, weil das so ein Mix an Emotionen ist von, also in Burundi selber, in der Region, wo wir aktiv sind, das ist eine Hochebene, es gibt normalerweise 3 Erntezeiten. Durch die Klimakrise gibt es aktuell nur 2 Erntezeiten.
Ist das jetzt schon soweit?
Ja, das also über die letzten 10 Jahre schon so verändert, dass dort ist, also die letzten 2 Jahre sind jeweils eine Erntezeit ausgefallen. Die meisten Menschen dort leben von ihrem eigenen Land in dem Moment, wo, also Kleinbauern quasi, in dem Moment, wo eine Erntezeit ausbleibt, heißt das, dass die an ihre Reserven gehen, die sowieso nicht so groß sind. Und Reserven ist in dem Moment gleichzeitig das Saatgut. Das heißt, wenn das Saatgut aufgegessen wird, um zu überleben, gibt es für die nächste Aussaat kein Saatgut mehr. Und das ist eine Situation, die in der Region in den letzten Jahren immer, immer schlimmer geworden ist, aufgrund von der Klimakrise. Und die, der einzige, also du fährst in eine Region, wo du, je weiter du quasi da reinfährst, immer mehr Leid siehst. Und das ist ein, das ist hart, also einfach schwer in Worte zu fassen. Und gleichzeitig dieser krasse Kontrast zwischen, wie sinnvoll und wertvoll das ist, was wir da zusammen mit der Welthungerhilfe bewegen. Also quasi eine Erleichterung, dass das Projekt. Natürlich haben wir immer uns quasi Abrechnungen schicken lassen, haben das immer tiefer hinterfragt, aber wenn du wirklich das siehst, dann spürst du natürlich, wie sinnvoll das ist und wie wie das auch von den Menschen vor Ort gesehen wird und das, wie das in den Alltag integriert wird und wie das System funktioniert. Und das ist halt ein lokales Projekt, lokal gemanagt von den Eltern und den Lehrern umgesetzt. Und dass das, also wir sind quasi der unwichtigste Teil von diesem Projekt und es ist genau richtig so. Und das ist eine unglaubliche Erleichterung, eine unglaubliche Freude und auch ein Stolz darauf, davon ein Teil sein zu dürfen. Und auf der anderen Seite einfach ein harter Frust und eine harte Entschlossenheit, weil das so unzureichend ist, was wir da tun. Also das ist ein ganz komischer Wust an Emotionen, weil nehmen wir das Beispiel, also es sind 160 Schulen in Burundi mittlerweile, die dieses Schulmahlzeitenprogramm angeschlossen sind. Gleichzeitig gibt es in dieser Hochebene 190 Schulen. Das heißt, es gibt 30 Schulen, die dieses Programm noch nicht haben. So, in den Schulen, in denen es dieses Programm gibt, ist die Anwesenheitsrate von 50% auf über 97% gestiegen. Das Verhältnis von Mädchen zu Jungen ist von 1:3 zu 1:1 gewandert, also hat sich verbessert.
Weil sie essen können in der Schule.
Genau, weil traditionellerweise, also die Kleinbauern leben von ihrem Land. Jeder, der irgendwie helfen kann, das Land zu bestellen, hilft. In dem Moment, wo es aber in der Schule was zu essen gibt, dreht sich die Logik komplett um. Weil auf einmal die Kinder, die in der Schule sind und die quasi Schulpflicht haben, auf einmal nicht dem eigenen Land zu Last fallen, sondern quasi in der Schule was zu essen bekommen. Was dann wieder einen Effekt hat auf, wann werden die Mädchen verheiratet, wann kriegen sie das erste Kind. Das sind ganz langfristige Effekte.
Ja, ja.
Also das ist quasi so, das ist der Effekt in den Schulen. Gleichzeitig zum Beispiel verpassen Mädchen immer noch einfach aufgrund von ihrer Periode und dadurch, dass sie keine vernünftigen Hygieneprodukte dort haben, immer noch ein Viertel der Schulzeit.
Ach was, echt?
So. Und das,
die bleiben dann einfach zu Hause in der Zeit.
Ja, weil, also bleiben zu Hause, es gibt also in der Region so keine Lösungen dafür.
Mhm.
Und das ist natürlich, also es gibt in Brunni, das haben wir hinterher kennengelernt, ein super, super cooles Social Business von einer Frau gegründet, wo lokal Binden zum Beispiel hergestellt werden, die dann von der Welthungerhilfe, die Welthungerhilfe baut da lokal quasi, versucht dieses Business zu unterstützen, dass diese Binden, die lokal produziert werden, in die entsprechenden Projektregionen kommen und so weiter. Also super, super coole Ansätze, die auch, ja, aber aktuell halt einfach noch nicht. Mhm. So, und das ist schon hart. Also und das siehst du und du weißt, du bist in gewisser Art und Weise machtlos, weil du einfach auch nichts, also es ist auch nicht, also wir haben es uns in gewisser Art und Weise zu unserer Verantwortung gemacht, ein Teil dieser Lösung zu sein, aber es ist ein so komplexes Thema und ein so komplexes System, dass wir immer nur versuchen können, keinen Schaden anzurichten und möglichst sinnvoll die Menschen vor Ort zu unterstützen.
Hat das was verändert, dadurch, dass du das gesehen hast, jetzt seit du wieder zu Hause bist?
Es hat mich in dem, wie schnell wir, wie groß werden müssen,
den Ärger krass bestärkt.
Ja, weil, also ich meine, wir sind ein so klitzekleines Unternehmen und wir haben da einen so wichtigen Unterschied gemacht und machen den. Ja, also wir müssen einfach 10-mal, 100-mal so groß werden, wie wir jetzt sind, weil einfach unser Hebel damit 10-fach oder 100-fach so groß wird.
Es war am Anfang aber gar nicht so einfach, oder? Mit eurem Unternehmen. Ich habe gelesen, es gab einige Höhen und Tiefen.
Du, die gibt es bis heute. Also das ist, ich bin da relativ pragmatisch mittlerweile, aber wir sind eigentlich immer noch 6 Monate vorm Abgrund, jede 6 Monate.
Gott, wie schläfst du denn?
Ach du, weißt du, das ist, also Abgrund klingt natürlich, ist natürlich ein unschönes Wort, was ich mir da gerade ausgesucht habe, aber wir sind, also die Realität ist einfach, wir fahren mit viel Risiko, weil wir so aggressiv wachsen wollen, weil wir so groß werden wollen. Und ich schlafe damit sehr, sehr gut, weil ich genau weiß, warum wir hier sind. Ne? Also es ist ja nicht, dass wir wachsen wollen um des Wachstums willens, sondern weil wir sehen, wie vollgestopft die Superregale, Marktregale immer noch mit Schrott sind, wie viele Produkte da rumstehen, die Aromastoffe, Zusatzstoffe drin haben. Auch täuschenderweise viele Startups, die von den Produkten her die Sachen nicht besser machen als die alten etablierten Unternehmen. Und wir gleichzeitig wissen, was für einen Impact wir damit haben. Und das ist es mir total wert. Und das ist genau die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben. Also selbst wenn wir scheitern sollten, haben wir schon einen extremen Unterschied gemacht. Gleichzeitig sind wir zum Glück mittlerweile nicht mehr das einzige Lebensmittelunternehmen, was das Prinzip nutzt, was sich sozial engagiert, sodass das auf jeden Fall weitergehen wird, auch unabhängig von uns.
Wie viel geht denn immer ab von jeder Packung?
Also bei uns hängt es sehr transparent einfach am Verkaufspreis. Im Schnitt sind das 9 Cent, was bei uns ungefähr 3,5% vom Umsatz sind.
Ist das viel? Ich habe Betriebswirtschaft, keine Ahnung. Also ist das was euch wehtut am Ende oder was ihr spüren würdet?
Ja, natürlich. Also spüren wir auf jeden Fall, wehtun nicht, weil das ist darum. Deswegen machen wir das, deswegen gibt es das Unternehmen.
Also ich habe so den Ansatz, dass ich mich frage, kann das nicht am Ende eigentlich jedes Unternehmen machen? Könnte das nicht?
Es sollte meiner Meinung nach jedes Unternehmen tun. Es könnte auch jedes Unternehmen tun. Also ich sage es mal so, im Konsumgüterbereich, wie wir am Ende sind, wenn man es so rein klassisch definiert, geben Unternehmen zwischen 10% und 20% ihres Umsatzes für Marketing aus.
Mhm.
So, das ist, wir geben 3,5% in die Projekte.
Mhm.
So, das ist die Größenordnung. Und da muss jedes Unternehmen für sich selber entscheiden, warum gibt es das Unternehmen eigentlich. Und für uns ist das total klar.
Ja. Was ist denn drin? Wo du schon sagtest, ihr habt keinerlei Zusatzstoffe und keinerlei, also wenn wir jetzt so von dem Klassiker ausgehen, ihr habt mit dem Frozen Joghurt angefangen.
Also in dem Frozen Joghurt war und den gibt's nicht mehr, deswegen wir haben das Eissortiment mittlerweile sehr stark optimiert, aber da war bis zu 80% Joghurt drin, dann bis zu 20% Frucht, ein bisschen Agavendicksaft und Johannesbrotkernmehl und Guacamole.
Und jetzt in den neuen Sachen?
ist es alles rein pflanzlich beim Eis, deswegen kein Joghurt mehr. Mhm. Und das ist von, also zum Beispiel haben wir eine Sorte Peanut Butter Chocolate Chip. Da ist.
Gott, das klingt lecker.
Das ist sehr, 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 sehr geil. Da ist. Die Zutatenliste kriege ich jetzt aus dem Kopf wahrscheinlich nicht hin, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Also da ist Peanut Butter drin, da ist, ich glaube, Wasser als weitere einfach Substanz drin und dann ist da eine vegane Schokolade mit drin und dann gar kein mehr Johannesbrot kann.
Also ihr habt komplett auf vegan umgestellt?
Ja.
Wie kam das?
Wollten wir schon immer. War einfach eine Frage von, wann haben wir Produkte, die so viel, also wir haben immer gesagt, wir machen es rein pflanzlich, wenn es geschmacklich nicht schlechter ist.
Mhm.
So. Und beim Eis haben wir das jetzt hinbekommen.
Mhm. Ja, da wundert man sich, ne? Was ist, hat man früher immer gedacht, das schmeckt wie Pappe, aber oft merkt man es gar nicht, dass man veganes Eis isst.
Ja, wir haben auch uns lange gezögert. Also wir haben eine Zeit lang mal einfach das gar nicht draufgeschrieben, obwohl es vegan war, weil wir einfach Angst hatten, dass Leute es dann nicht kaufen. Mittlerweile schreiben wir es einfach, also jetzt gerade auch ab nächstem Jahr wird es deutlich, deutlich größer draufstehen.
Achtet ihr da auch sehr auf den Umweltimpact, den ihr da gerade mit so einem Kaffee oder mit einem Kokosblütenzucker, dass ihr immer so ein bisschen guckt, wie das angebaut wird?
Also wie das angebaut wird, auf jeden Fall. Also allein, weil bei uns alles bio sein muss. Mhm. Und dann natürlich auch, wie die Lieferkette, also welche Standards gibt es entlang der Lieferkette. Das ist uns natürlich extrem wichtig. Was wir nicht nutzen, und das ist aber eine bewusste Entscheidung, aktuell ist das Fairtrade-Siegel, weil wir eher auf direkte Handelsbeziehungen setzen. Und das Fairtrade-Siegel ein relativ, also für uns als kleine Firma wäre es relativ intransparent, was die Fairtrade-Organisation mit, also Fairtrade verlangt auch einen Anteil vom Umsatz. Und wir wüssten nicht, was mit diesem Anteil vom Umsatz passiert. Während wir das natürlich in unseren Projektregionen ganz, ganz sauber nachvollziehen können. Und deswegen die Entscheidung, lieber da selber zu prüfen und nicht einfach auf die... Also ich gebe jetzt ein mir sehr liebes Beispiel. Ein Becher Ben & Jerry's ist ein Fairtrade-Siegel drauf, weil die 0,1% Vanille da drin Fairtrade sind.
Ernsthaft?
Finde ich
das
nicht
unbedingt... Das ist ja das, womit die immer so riesig werben mit.
Genau.
Fair, fair. So schnell geht das. Ja, aber diese Siegel, da muss man echt wahnsinnig
aufpassen. Weil, und das ist die Logik, quasi keine andere Zutat, also das ist vielleicht jetzt auch übertrieben, wahrscheinlich ist der Kakao auch noch Fairtrade, aber weil quasi keine andere Zutat Fairtrade gehandelt werden kann. Und wenn du das, genau.
Mhm.
So. Und das ist für uns deswegen nicht so der transparente Weg. Deswegen haben wir uns für einen anderen Weg entschieden, aber es ist total gut. Also ich bin überhaupt erstmal dankbar, dass ein großes Unternehmen wie Unilever, also was Ben & Jerry's macht, sich überhaupt auf so einen Weg begibt. Insofern, soll nicht falsch verstehen, ist es überhaupt erstmal gut, dass die irgendwas Richtung Verantwortung übernehmen.
Mhm.
Ja.
Transparenz ist ein ganz gutes Stichwort, was du gerade häufig gesagt hast. Das seid ihr auch im Unternehmen, habe ich gehört. Mhm. Dass ihr wirklich, ihr legt die Gehälter offen und jeder ist beteiligt am Unternehmen. Stimmt das so?
Ja.
Wie genau läuft das? Also ich werde jetzt bei euch angestellt und ich bekomme so und so viel Prozent und jeder sieht auf einer Tafel, Linda verdient 3.000 Euro im Monat.
Ja, quasi. Also wenn du jetzt hier bei uns anfangen würdest, das Erste, was passieren, also wir haben gerade zum Beispiel eine neue Stelle für eine Buchhalterin ausgeschrieben. Das Erste, was...
Ja, schade.
Schade, nicht, nee, aber nein, also das Erste, was passiert ist, dass wir, ich wollte das nur den Prozess beschreiben.
Ja,
wir haben die Bewerber, Bewerberinnen quasi uns die guten Bewerber, Bewerberinnen eingeladen. Erstes Gespräch mit mir und in diesem ersten Gespräch lege ich das schon mal da und sag schon mal, okay, hier ist unser Gehaltsmodell. Und das ist quasi ein Gehaltsmodell, wo basierend auf deiner Erfahrung, basierend auf deiner Ausbildung und basierend auf der Verantwortung, die du bei uns übernimmst und der Tatsache, ob du Kinder hast oder nicht, kriegst du gewisse Punkte und daraus errechnet sich einfach dein Gehalt.
Ah, das ist kein Verhandlungsspielraum, sondern ihr habt wie so Scores und dann...
Genau, so. Und deswegen lege ich das auch im ersten Gespräch auf, damit man sich das überlegen kann, ob das für einen passt oder nicht. Weil das natürlich, also zum Beispiel wird die Buchhalterin, die jetzt bei uns anfangen wird, wenn die in Vollzeit wäre, würde die deutlich mehr Geld verdienen als ich. Weil die einfach 30 Jahre Berufserfahrung mitbringt und ein Kind hat und das einfach in unserem Gehaltsmodell entsprechend bewertet wird.
Mhm.
Was total gut ist. Genau, das heißt, das wird im ersten Gespräch offengelegt, transparent dargestellt. Dieses Modell wird alle 6 Monate vom Team gemeinsam optimiert, angepasst, hinterfragt. Jetzt gerade zum Beispiel die Diskussion, für Kinder gibt es aktuell quasi einen Kinderbonus, wenn man es so bezeichnen will, aber nicht für andere Bedarfsfälle. Das ist eine Frage, sollten wir nochmal andere Bedarfsfälle definieren? Also das ist kein Modell, was irgendwie, das ist noch lange nicht perfekt, aber wir optimieren das, genau. Dann gibt es noch Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, haben relativ viele Startups, das ist in den USA total üblich, in Deutschland noch relativ ungewöhnlich, bei uns ist es aber, also es ist jetzt keine riesige Innovation, es ist einfach so, dass das, da ist knapp 30% der Firma drin und jeder, der hier arbeitet, bekommt nach Ablauf der Probezeit Anteil am Unternehmen.
Gibt es da Mitarbeiter, die mehr verdienen als du?
Ja.
Die aber von der Hierarchie her unter dir stehen?
Das ist ja schon mal eine Annahme, dass es quasi eine klassische Hierarchie in der Art und Weise gibt.
Also habt ihr nicht?
Nein, also wir haben ganz, ganz klare Entscheidungskompetenzen. Und da gibt es Entscheidungskompetenzen, die liegen bei mir als Gründer und Geschäftsführer. Und da stehe ich quasi in der Hierarchie, in Anführungszeichen, ganz oben. Das sind solche Themen wie Personalentscheidungen. Aber zum Beispiel stehe ich in der Hierarchie, was Produktentscheidungen angeht, mittlerweile nicht mehr ganz oben, weil wir einen Head of Product haben, der diese Entscheidungen trifft. So, das heißt, ich habe definitiv nicht den Anspruch, da irgendwie der finale Entscheidungsträger zu sein. Und deswegen, wir haben klare Bereiche definiert, das sind 6 Stück, mit klaren Entscheidern in jedem Bereich. Und in manchen Themen bin ich noch der Entscheider, in anderen Themen definitiv nicht. Und insofern, ja, es gibt Menschen, die mehr Geld verdienen als ich. Und das ist auch, also es ist immer dieses Thema Gehaltsmodell ist ein total spannendes Thema, weil die meisten Menschen davon ausgehen, dass Gehalt mit Leistung verknüpft sein sollte und das meiner Meinung nach totaler Quatsch ist. So, ne? Und das ist so, da fängt eine Grundannahme langsam in der Gesellschaft an zu bröckeln, was man auch sieht mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen, was langsam ein Thema wird, wo, naja, also was für eine wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, dann gibt es keine Leistung. Und ich glaube aus unternehmerischer Sicht, dass unser Weg viel, viel leichter, also ich mache mir mein Leben viel, viel leichter, als es die meisten anderen Unternehmer mit diesem Thema Gehalt machen. Mhm. Weil in den meisten Unternehmen, zumindest in denen ich vor der Gründung gearbeitet habe, das Thema Gehalt immer ein demotivierendes Thema war. Also es gibt fast niemanden, der sagt, er verdient zu viel. Der Kollege verdient sowieso immer zu viel. Und also mal doof gesagt, ne? Aber so dieses Thema Neid, Missgunst und Unzufriedenheit ist oft in Unternehmen mit Gehalt verknüpft.
Stimmt.
Und ich behaupte, dass wir an vielen, vielen Dingen noch arbeiten müssen und in vielen Dingen besser werden müssen, aber dass wir keinen Neid oder Missgunst oder Unzufriedenheit basierend auf diesem Gehaltsmodell haben.
Mhm. So. Und gibt's, also sind die alle auch damit einverstanden, dann am Ende, was sie da bekommen? Oder?
Naja, also es gibt nicht eine Entscheidung, also es ist ja nicht ich, der die Entscheidung trifft, sondern es gibt einen Gehaltsrat, der sich da zusammensetzt und die machen einen Vorschlag und der wird im Konsent akzeptiert oder nicht akzeptiert.
Okay.
Das heißt, wenn du damit nicht einverstanden bist, kannst du einen Gegenvorschlag machen und wenn mehr Leute den besser finden, dann ja, ist das so.
Das ist ein interessantes Prinzip. Aber das war auch euer Gedanke dabei, dass ihr diesen Faktor Neid, Missgunst da einfach raushaben wolltet beim Gehalt? Oder was hat euch da angetrieben? Warum habt ihr das so gemacht?
Wie so viele Dinge. Ich bin quasi mit dem klassischen Modell auf die Schnauze geflogen. Also wir hatten einfach normal verhandelte Gehälter und irgendwie hatte ich den Fehler gemacht, dass bei 2 Menschen, die quasi den gleichen Job haben, 100 Euro Differenz waren. Und wir sind ein super enges Team, das ist natürlich hoch aufgekommen, irgendwie zufällig. Und dann war natürlich erstmal großes Drama. So. Und vor allen Dingen natürlich so ein gefühlter Vertrauensbruch, weil das war ja, wir sind ein kleines Team, alles transparent, warum? So. Und dann habe ich natürlich, muss mich erstmal entschuldigen, weil es einfach dumm von mir war. Und im Zweiten, und der eine hat da einfach verhandelt und der andere nicht, klassisches Thema.
Mhm.
So. Und ich habe, anstatt dann einfach nur das quasi zu korrigieren, habe ich dann das gesamte Thema Gehalt mir einmal vorgenommen und gefragt, was wäre denn das perfekte Gehaltsmodell? Mhm. Und da gibt es mittlerweile zum Glück sehr viele innovative Ansätze und haben dann gemeinsam im Team über so ungefähr 8 Monate das jetzige Modell ausgearbeitet.
Das heißt, ihr habt auch das Problem nicht, dass ihr die Frauen weniger verdienen als die Männer?
Nee, offensichtlich nicht. Individuell sowieso schon mal gar nicht, funktioniert nicht, weil in dem Gehaltsmodell ist Geschlecht offensichtlich kein Kriterium.
Du bist ein Mann, ein Punkt.
Ein Punkt, nein. Nee, und wir sind auch, warum ich gerade überlege, ist, weil wir eine Zeit lang sehr, sehr frauenlastig waren. Also wir haben zwischenzeitlich mal 70% Frauen. Wir haben jetzt gerade ein paar mehr Vertriebler eingestellt. Deswegen, glaube ich, sind wir relativ ausgeglichen gerade, was Geschlecht angeht. Ja.
Ich finde das immer ganz interessant. Es gibt ja gar nicht mal so viele Gründer, wie du eben schon sagtest, in Hamburg und generell in Deutschland. Und es gibt noch weniger, die sich jetzt gerade in diesen Zeiten trotzdem irgendwie engagieren, sich Gedanken machen und soziale. Also ich meine, es gibt immer mehr diese sozialen Startups und nachhaltige, aber es ist nicht die Mehrheit unbedingt. Mhm. Da es ja oft auch, wie du eben selber gesagt hast, mit mehr Arbeit zusammenhängt oder mit mehr, mit weniger Marge oder mit irgendeinem Engagement darüber hinaus, wovor viele wahrscheinlich einfach zurückschrecken. Nun bist du ein Gründer, dem das so wichtig ist und dem das von Anfang an so wichtig war. Woher kommt so ein Antrieb?
Also ich glaube, die Kernfrage dahinter ist, warum gründest du? Und für viele ist es am Anfang die Idee, ich habe eine Geschäftsidee, mit der ich jetzt viel Geld machen kann. So, und das war nie und wird auch nie mein Antrieb sein. Diese Warum-Frage ist am Ende der Kern von jedem Unternehmen. Und ich finde, das merkt man Marken und Unternehmen auch an. Und ich hoffe und glaube, und das ist vielleicht naiv, dass sozial engagierte, nachhaltige Unternehmen langfristig erfolgreicher sind, weil wir als Konsumenten uns immer bewusster dafür entscheiden, diese Produkte zu kaufen. Woher das bei mir selber kommt, muss ich wahrscheinlich meinem Elternhaus ein bisschen zuschreiben. Ich glaube, was auf jeden Fall dazu beigetragen hat, ist, dass ich sehr, sehr früh einfach mit meiner eigenen Vergänglichkeit irgendwie konfrontiert worden bin. Mit 17 einen Unfall hatte, wo ich fast gestorben wäre und eigentlich hätte querschnittsgelähmt sein müssen.
Was ist da passiert?
Ich bin beim Kitesurfen aus ein paar Metern Höhe mit dem Kopf zuerst in knietiefes Wasser gefallen. War dann in Ägypten, wurde es zweimal geröntgt, nicht direkt erkannt. Deswegen bin ich quasi damit rumgelaufen, also mit einem gebrochenen 7. Halswirbel rumgelaufen und das für 12 Tage.
Das kann man überleben?
Eigentlich nicht.
Ist das ein gebrochenes Genick? Oder?
Ja, genau.
Ich dachte, das sei immer Genickbruch. Naja, denkt man immer, das sei gleich tödlich.
Ja, oder Querschnittslähmung, je nachdem auf welcher Höhe. Ja. Also ich habe einfach sehr, sehr viel Glück gehabt. Ja. Ist nicht so, also der Wirbel war komplett zermanscht, die Bandscheiben drüber und drunter auch. Also ich habe bis heute 2 Bandscheiben weniger als jeder andere. Und das ist, also das hat natürlich bei mir sehr, sehr früh, es war mit 17, diese Frage ausgelöst, wozu möchte ich meine Zeit nutzen? So, insofern, Geld ist für mich da einfach kein Motivator. Ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, gründen ist immer schwer und ich glaube nicht, dass es schwerer ist, sozial zu gründen, sondern ich glaube sogar, dass es in vielerlei Hinsicht einfacher ist, weil das die gesamte Kommunikation nach innen und nach außen viel, viel klarer macht. Also warum gibt es Pure Food? Warum brauchen wir unsere Produkte?
Man hat eine klare Leitlinie.
Also ich bin da ja auch immer so, also ich bin da auch hier intern ein bisschen ketzerisch und sage, kein Mensch braucht noch ein Eis, wenn es nicht wirklich besser ist als das, was da rumsteht. Und dieses, was, weil ansonsten ist unsere Konsumgesellschaft überflutet mit Produkten. Das heißt, unsere Produkte müssen besser sein als das, was da rumsteht. Und das ergibt sich natürlich über unsere Werte, die sich in dem sozialen Engagement spiegeln, aber natürlich auch in der Produktqualität und in dem, was wir da tun. So, und nur beides zusammen ergibt am Ende Sinn. Und wenn ich jetzt quasi, und das ist auch das, was wir quasi vorher 2013 mit dem Frozen Joghurt gemacht haben, wenn ich jetzt das nur machen würde und sagen würde, ja geil, dann haben wir irgendwie ganz viel Eis verkauft, dann würde mich doch gerade in den Phasen, wo es scheiße läuft und wo es schwer ist,
Also ich finde unsere Produkte, ich feiere Eis schon sehr, aber dann ist es viel, viel zu leicht aufzugeben, meiner Meinung nach, wenn es nicht irgendwas Tieferes ist, was eintreibt. Ob das jetzt was Soziales ist oder irgendwas anderes, total fair, aber es muss irgendwas Tieferes sein.
Und wie meinst du, dass deine eigene Vergänglichkeit festgestellt? Wie hat sich dein Blick dann auf die Welt verändert?
Das hängt vielleicht damit zusammen, wer ich quasi vorher war und hinterher. Weil vorher war so auf, also der Versuch, da irgendwie Profikiter zu werden, viel am Strand gefeiert. So die Idee, mein Plan für die nächsten paar Jahre war, es irgendwie zu schaffen, so gut im Kiten zu sein, dass ich um die Welt reisen kann von Kite-Competition zu Kite-Competition und Beach-Party zu Beach-Party.
Gut,
fand ich,
17.
Fand ich mit 17 geiles Leben. So. Und nach dem Unfall war A, klar, dass das keine Option mehr ist. So. Und B, einfach auch irgendwie klar, dass das sehr, sehr eine sehr leere irgendwie Idee von, was ist ein gutes Leben war. Das war nicht von heute auf morgen, sondern es hat mich einfach, dieser Gedanke hat immer weiter begleitet und einfach so einen krassen Ehrgeiz ausgelöst, meine Zeit hier möglichst gut nutzen zu wollen. Und das habe ich über die letzten Jahre mit Inhalt gefüllt. Das fülle ich auch wahrscheinlich jetzt noch jeden Tag mit Inhalt. Aber das ist für mich definitiv ein Auslöser gewesen für diese, ja, für diesen, warum tue ich was, und das, ja.
Und jetzt deine Reise nach Afrika, hat das auch nochmal sowas angestoßen, dass du vielleicht zurückgekommen bist und, ich stelle mir vor, dankbarer warst für das, wie du dein Leben hier führen kannst, dass du auch irgendwie nicht nur wirtschaftlich, dass du sagst, du hast mehr Ehrgeiz, um da noch Besseres zu tun, sondern dass du auch privat irgendwas mitgenommen hast?
Es hat mich eher bestätigt. Also das wird wahrscheinlich doof klingen, aber für mich war das, und das habe ich auch im Vergleich zu anderen, also aus unserem Team, die mit waren, gemerkt, dass es für mich war es eher eine, es hat ganz viele Entscheidungen, die ich sehr früh getroffen habe, bestätigt, dass es die richtigen waren, und hat das nochmal sehr krass bewusst gemacht. So, es war jetzt nicht so, dass ich da wieder Dinge hinterfragt habe, sondern wirklich eher für mich sehr, sehr klar bestätigt hat, dass der Weg, den wir hier gehen und den ich auch persönlich gegangen bin, dass das der richtige ist, mit all den Schwierigkeiten, mit all den Hürden, mit der, also ja, so.
Mhm. Toll, wenn man das so vom eigenen Berufsleben sagen kann, oder?
Ja, das ist, ich bin dafür extrem dankbar, und ich jetzt gerade Geburtstagswochenende mit vielen, vielen Freunden verbracht und danach auch wieder gemerkt, was für ein purer Luxus es ist, selber so viel gestalten zu können und ja, so die Freiheit zu haben. Was, also, was aufgefallen ist, weil der Freundeskreis mittlerweile auch fast nur Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Mhm. Das sind die einzigen Menschen, die verstehen, wie viel Zeit in sowas fließt. Und dass uns gemeinsam irgendwie sehr, sehr klar vor Augen gekommen ist, wie krass privilegiert das ist.
Ja. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 29.
29, du bist noch keine 30. Da hinten ist ein Büro, wir hören es bis hier, da arbeiten ganz viele Menschen für deine Idee.
Für unsere Idee.
Für eure Idee. Aber ja, das ist doch sehr viel Verantwortung. Auch für, also ich frage mich immer, wie geht man in so jungen Jahren damit so um?
Ja, ich habe da, also ich habe diese Frage schon öfters gestellt bekommen. Ich empfinde da keinen Druck, aber aus, glaube ich, aus einer anderen Logik heraus als die meisten. Das Erste ist, also ich habe mit 21 meine erste Firma gegründet, das heißt, es ist jetzt schon, ich mache das quasi schon 8 Jahre so. Das ist schon mal, ist, glaube ich, ein Teil davon, irgendwie Gewohnheit und eine gewisse, die Achterbahnfahrt oder diese Ausschläge nach oben und nach unten, die bei uns hier auch immer noch täglich passieren, werden jedes Jahr quasi größer in der Auswirkung und quasi in dem, was da dran hängt, weil einfach mehr Menschen hier arbeiten als einfach so. Aber es sind die gleichen. Also am Anfang ging es vielleicht um den ersten 1.000-Euro-Auftrag und jetzt sind da halt ein paar Nullen mehr dran, die das Ganze, ja, so, aber das ist das Gleiche. Aber das andere Thema ist, was ist eigentlich, also warum soll ich schlecht schlafen können?
Also da nimmst du die Annahme einher, dass es ein Risiko für mich irgendwie hat. So, und das hat es natürlich, ein hohes persönliches, finanzielles Risiko. Und für die meisten Menschen ist das das einzige Risiko, über das sie nachdenken. Aber das ist eigentlich das, in meiner Wahrnehmung, und das ist natürlich subjektiv, ist in unserem Leben eigentlich das unwichtigste Risiko. Also ich habe für mich fünf Bereiche eigentlich definiert, wo ich Risiko habe oder die ich gewichte und wertschätze. So. Und das erste ist irgendwie das Thema Gesundheit, das zweite ist das Thema Beziehung, Liebe, Freundschaft, Familie, das dritte ist das Thema Zeit. Und dann, also Beziehungen, Freunde, Familie sind zwei getrennte eigentlich, und dann kommt irgendwann Geld. So, und dann hat man quasi fünf Bereiche, und von denen würde ich sagen, ist das finanzielle Risiko wahrscheinlich der unwichtigste. Für mich auf jeden Fall der unwichtigste.
Mhm.
So, dafür, ich werde niemals in 20 Jahren zurückgucken und sagen, ja, da hättest du aber noch mehr Geld verdienen können. Sondern ich weiß, und das ist natürlich auch, vielleicht ist es arrogant, aber es ist auf jeden Fall selbstbewusst, ich weiß, dass ich mit meiner Ausbildung und mit dem, was ich kann, immer einen Job finden werde, der mir genug Geld bezahlt, damit ich mich ernähren kann.
Mhm.
Und das heißt, für mich ist das finanzielle Risiko, solange ich gesund bin, quasi relativ gering. Und ich weiß, dass ich, solange ich mich den Menschen hier gegenüber ehrlich verhalte, und das ist das Thema Beziehung, solange ich mich in diesen Beziehungen mit meinem Team mit so verhalte, wie ich das, mein Anspruch an mich selber ist, kann ich hier aufrecht rausgehen, egal ob wir die Firma zu 100 Millionen Euro Umsatz bringen oder wir gegen die Wand fahren. So, und für mich ist das größte Risiko, nutze ich meine Zeit so gut, wie ich das möchte. Und dazu dann das Thema Gesundheit.
Da hast du ganz schön früh, ganz schön schlaue Gedanken dir gemacht, glaube ich. Weil es gibt auch ganz oft so Interviews oder auch Studien, wo Menschen gefragt wurden, entweder sehr, sehr alte Menschen oder sogar Menschen, die kurz davor sind zu sterben, was sie im Leben bereuen.
Mhm.
Und die meisten sagen, dass sie eben nicht genug Zeit mit Familie und Freunden verbracht haben. Und keiner sagt, die Millionen, die ich da noch hätte scheffeln können oder die Yacht, die ich mir hätte kaufen können. Also es geht immer um Familie, Freunde, Zeit, Erlebnisse.
Wobei ich in der Realität die auch viel zu doll vernachlässige. Also das ist, muss man dazu sagen. Also ich,
aber du bist dir der Wichtigkeit dieser anderen Dinge bewusst und setzt nicht wahrscheinlich alles dran, eben dir die nächste Yacht zu kaufen.
Ja, nee, die ist mir aber tatsächlich egal.
So. Ja. Und das ist ja doch, Geld ist ja doch für viele ein ganz großer Antrieb. Und dadurch
passen sie,
glaube ich, vieles. Meinst du nicht?
Ich glaube, es ist eher Ego und es ist eher Status als Geld. Und Geld ist natürlich das Mittel, was einem den Status, den dann die Yacht oder das Auto oder...
Klar, sind so. diese Dinge dahinter.
Die man und der Antrieb ist eher das Ego und das sich selber und irgendwem was beweisen müssen. Mhm.
Schließen wir das ab. Ich habe zum Schluss immer eine Frage. Wenn jemand, ein Freund, auf dich zukommt und sagt, ich mache irgendwie noch gar nichts so bisher in Sachen Umweltschutz, Nachhaltigkeit, ich will mal irgendwo anfangen, ich will mich irgendwo engagieren oder irgendwas in meinem Leben ändern, was gibst du da für einen Tipp?
Das ist eine gute und eine gleichzeitig gemeine Frage, weil es sehr einfach ist, da mit Plattitüden zu antworten, mit Dingen, die schon tausendfach gehört worden sind. Ich sage, glaube ich, zwei Sachen. Das eine ist gleich das Thema Umweltschutz. Das erste ist aber was anderes, was ich glaube mal, was mehr gesagt werden kann. Und zwar keine Notifications. Das ist meiner Meinung nach der beste Tipp, den man für ein bewussteres Leben geben
kann. Was sind Notifications? Vielleicht oute ich mich jetzt als...
Nee, alles gut. Also Benachrichtigungen im Handy oder im Laptop.
Ach so, so Push-Nachrichten.
Quasi keine Push-Nachrichten.
Okay.
Komplett Push-Nachrichten ausstellen.
Warum?
Das ist meiner Meinung nach... weil du... Also ich rede lieber von mir, weil es... Weil sehr viel... wir leben in einer Welt, wo ständig alle sofort Bescheid wissen müssen. Egal ob es WhatsApp, Instagram, E-Mail, Anrufe und so weiter. Und das heißt, wenn wir ständig erreichbar und wir ständig Push-Nachrichten bekommen, dann geht uns die Fähigkeit, ruhig und konzentriert zu arbeiten oder tiefe Unterhaltungen zu führen, komplett verloren. Also stell dir vor, ich hätte jetzt mein Handy hier mit auf dem Tisch liegen gehabt.
So wie ich, aber das
ist ja meine Frage. Ja, aber stell dir vor, du hättest keinen Flugmodus an oder deine Notifications nicht aus. Und hier wäre in der Zeit bestimmt einiges an E-Mails, an Benachrichtigungen bei dir und mir reingeflogen. So, es wäre eine deutlich schlechtere Unterhaltung. Im Alltag tun wir das aber nicht. Mhm. So, und das ist für mich ganz viel Basis einfach von in Ruhe nachdenken und in Ruhe arbeiten. Und etwas, was ich immer wieder sehe, auch bei Freunden von mir, wo ich sage, schalt doch einfach mal dein Handy für 2 Stunden aus. Und das Thema keine Notifications ist eigentlich ein sehr einfaches umzusetzen, was dann dazu führt, dass man auf einmal sich bewusst Zeit nehmen muss, seinen Freunden zu antworten oder so, weil man kriegt keine Benachrichtigung mehr, sondern muss sich Zeit nehmen, zu sagen, okay, ich antworte jetzt mal, worin ich viel zu schlecht bin, aber trotzdem das quasi es dreht das ganze System um. Und das ist ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben möchte. Und das Thema Umweltbewusstsein, das ist jetzt ja ist ein sehr offensichtliches Thema, was ich sagen muss und auch will und was mir extrem wichtig ist, ist natürlich das Thema pflanzliche Ernährung. Also wo ich sage, das muss nicht konsequent sein, aber einfach weniger Fleisch ist offensichtlich das Beste, was jeder Einzelne irgendwie tun kann, für den Klimaschutz und für sich selber. Also es ist wieder so ein Thema, was für die eigene Gesundheit extrem gut ist, basierend auf allen aktuellen Studien, die es dazu gibt, und gleichzeitig für unseren Planeten.
Ich freue mich sehr, dass ich ein Eis essen kann, um die Umwelt zu schützen. Das finde ich super praktisch.
Auf jeden Fall, ja.
Vielen Dank, Felix, für das schöne Gespräch.
Sehr gerne, danke dir.
Ja, das war mein Gespräch mit Felix Leonhard von Lücker. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer sehr über eine Bewertung, ein paar Sternchen oder einen Kommentar. Das hilft sehr, damit der Podcast noch besser gefunden werden kann. Und wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss!